Breitband Topic.
Die Sehnsucht ist uralt, es ist eine ewige Menschheitskonstante, ein alter Menschheitstraum, der Blick in die Zukunft. Lange Zeit war diese Tätigkeit Orakeln, Magiern oder Hexen vorbehalten, heute aber werden Zukunftsszenarien und Prognosen rechnergestützt entwickelt.
Und es gibt bekannte Beispiele, wie zum Beispiel die Wachstumsprognosen für wirtschaftliche Entwicklungen oder Simulationen von Entwicklungen des Weltklimas. Welche Großprojekte es in Sachen Zukunftsprognosen beispielsweise auf Grundlage von Netzdaten gibt, das hat sich Michael Love angesehen.
Und nach dem Vorsitzer von Michael Love sprechen wir dann noch unter anderem mit dem Philosophen und vor allem mit dem Zukunftsforscher Karl-Heinz Steinmüller über die gesellschaftliche Bedeutung derartiger Prognosen, über das Halbwertsdatum sozusagen.
Genau, aber jetzt erstmal Michael Love über Future ICT und Co.
Es klingt wie Science Fiction. Wissenschaftler in Zürich basteln an einer Software, die die Welt in Echtzeit nachahmen und ausrechnen soll, welche Auswirkungen politisches, wirtschaftliches und gesellschaftliches Handeln haben wird. Ein Versuch, mit Hilfe von Supercomputern Ordnung in unsere immer komplexere Welt zu bringen.
Today we are understanding a lot about our physical world and about our universe.
Vieles aus der Welt der Physik über das Universum und unsere Umwelt verstehen wir heute, nicht aber unsere sozioökonomischen Systeme, sagt Professor Dirk Helbing, Komplexitätsforscher der ETH Zürich in einem Vorstellungsvideo der Future ICT. Das interdisziplinäre Mammutprojekt steht derzeit im wissenschaftlichen EU-Förderwettbewerb um 1 Milliarde Euro Forschungsbudget. Der Plan? Der sogenannte Living Earth Simulator soll nicht nur zahllose Datensätze aus sozialen Netzwerken oder GPS-Informationen ziehen, sondern auch nachahmen, wie Millionen Individuen Entscheidungen treffen könnten. Welches Potenzial das hat, erzählte Organisationspsychologe Peter Kruse vor wenigen Wochen im Breitband-Interview.
Das Internet speichert eine Unmenge an Daten. Und wenn ich diese Daten als Grundlage für Reflexion und Erkenntnis nehme, dann ist das ein Bewusstwerdungsprozess der Gesellschaft. Die Gesellschaft schaut in den Spiegel einer Dynamik, die sie selbst erzeugt. Und das erhöht meines Erachtens immer Intelligenz. Also insofern halte ich das Internet für einen extrem wichtigen Beitrag, aber nicht eben zwingend für den Lösungsgenerierer.
Trotz dieser Skepsis bietet auch Kruses Firma eine Software an, die bei der Ordnung komplexer Prozesse helfen soll, bei Diskussionen mit Tausenden von Teilnehmern. Ihr Next Moderator soll Debatten mit Zustimmungsmechanismen und Algorithmen so vorstrukturieren, dass diskutiert werden kann, wie es sonst nur zwischen ein paar Dutzend Teilnehmern möglich ist.
Thanks for joining Recorded Future.
Ein weiteres Beispiel für breit angelegte Analyse- und Prognoseverfahren ist der US-Dienst Recorded Future. Google und die CIA sollen in den Dienst investiert haben, der Trends errechnet, die sich für Personen, Konzerne und Regionen abzeichnen, basierend auf der Echtzeitauswertung von zehntausenden Websites, Blogs und Twitter-Accounts.
Ein Vorsitzer von Michael Love. Future ICT ist also, wie gerade gehört, eines der führenden Projekte, wenn es um große Simulationen geht. Mit Hilfe gewaltiger Datenmengen werden sogenannte Living Earth Simulation entwickelt. Und diese Simulationen dienen dazu, neue Zusammenhänge und innovative Lösungsansätze zu erzeugen.
Und das wollten wir mal genauer wissen und haben dazu jemanden gefragt, der sich damit sehr gut auskennt. Wir hatten vor der Sendung die Gelegenheit, mit Anna Carbone zu sprechen. Sie ist Physikerin und bei Future ICT als Projektkoordinatorin tätig. Und als erstes haben wir Anna Carbone gefragt, welche Daten sie für ihre Großsimulationen eigentlich nutzen.
We actually are interested in all the data that may have some social relevance.
Uns interessieren all die Daten, die in irgendeiner Weise gesellschaftlich relevant sind. Zum Beispiel wollen wir an Daten, die mit dem Finanzsystem zu tun haben, mit dem globalen Energieverbrauch und natürlich auch Umweltdaten. Die Datensätze, die wir untersuchen wollen, sind deshalb so umfangreich, weil wir in einer überall vernetzten Welt leben. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den großen Sonnensturm vor einigen Jahren, der Störungen in Satelliten- und Telekommunikationssystemen verursachte. Vor ein paar Jahrzehnten noch hätte so ein Ereignis keinerlei Auswirkungen auf unsere Gesellschaft gehabt. Heute ist das anders, da jeder Lebensbereich durch Technik miteinander verbunden ist. Genau deshalb wollen wir so viele Daten wie möglich auf Abhängigkeiten und mögliche Konsequenzen untersuchen.
But where do you get the data from? Woher nehmen Sie diese Daten? Was sind die genauen Quellen Ihrer Daten?
Yeah, there are many sources of this data.
Es gibt sehr viele Datenquellen. Das Bankensystem erzeugt zum Beispiel seit Jahren sehr reichhaltige Datenbanken über Geldflüsse, Kredite und so weiter. Im Umweltbereich liegen unzählige Informationen zu Temperaturschwankungen und Klimawandel vor. Und auch die Konsumdaten sind sehr ergiebig. Was wir essen und kaufen zum Beispiel, wird bereits seit Jahren wissenschaftlich festgehalten. All diese Daten können dabei helfen, Zusammenhänge zu erforschen und einen Überblick über unser weltweit vernetztes System zu erlangen.
So, can you give us an example?
Können wir ein Beispiel haben, wie Future ICT ganz konkret an einer Simulation arbeitet und wie das funktioniert?
Yeah, for example, one can try to model and to understand the connection.
Man kann zum Beispiel Modelle entwickeln, um Zusammenhänge zwischen unterschiedlichsten Ereignissen im Finanzsektor zu erforschen. Welchen Einfluss hat eine bestimmte Bankentscheidung in den USA auf unser europäisches Finanzsystem? Mit dem richtigen Modell könnten wir solche Ereignisse nicht nur verstehen, sondern auch verschiedene Szenarien entwickeln, die uns dabei helfen, einen negativen Einfluss zu minimieren. Dadurch könnte das komplette Gesellschaftssystem stabiler werden.
Sie sprechen jetzt davon, dass Future ICT Szenarien entwirft. Inwieweit sind diese Szenarien aber auch Vorhersagen?
Wir beabsichtigen nicht, Prognosen zu erstellen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir untersuchen lediglich die Dynamik verschiedenster Systeme und versuchen, deren Evolution zu verstehen. Uns geht es also nicht um eine konkrete Vorhersage, sondern um ein Erklärungsmodell. Dabei bedienen wir uns zum Beispiel an Konzepten der Physik oder der Biologie. In diesen Disziplinen ist es üblich, eine evolutionäre Gleichung für ein komplexes System zu entwickeln. Mit solchen Modellen können wir dann interpretieren. Wir können also Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Szenarien entwickeln.
Future ICT benutzt oft Theorien aus der Biologie oder der Physik, um gesellschaftliche Veränderungen zu simulieren. Ist das ausreichend, um so große, komplexe Vorgänge wie eben Gesellschaften darzustellen?
Natürlich unterscheidet sich ein soziales System von einem biologischen System oder von Partikeln und Teilchen in der Physik. Die sind komplett anders. Wir können jedoch deren Methoden verwenden, um bestimmte Ereignisse zu beschreiben. Es ist aber nicht so, dass wir biologische Theorien 1:1 auf sozialwissenschaftliche Fragestellungen übertragen.
Vielen Dank an Anna Carbone vom interdisziplinären Projekt Future ICT.
Um sehr große gesellschaftliche Zusammenhänge zu simulieren, reichen also Analogien zu Erklärungskonzepten aus Physik oder Biologie nicht mehr komplett aus. Dennoch ermöglichen diese großen wachsenden Datenmengen immer bessere Annäherung an die Realität.
Aber dennoch bleibt die Frage, ob diese Annäherungen irgendwann auch mal die Zukunft realistisch vorhersagen können. Und was sagt genau zu dieser Frage Nils Zurawski? Er beschäftigt sich als Soziologe und Kulturwissenschaftler an der Uni Hamburg mit datengestützten Simulationen.
Die Datengrundlage ist natürlich heute enorm groß. Also wenn wir vernetzte Computer, das Internet und alles, was damit zusammenhängt, nimmt, dann ist die Ausgangslage anders als vor 100, 200.000 Jahren, wo das Problem auch schon bestand, in die Zukunft gucken zu wollen, ist aber nicht zu schaffen, also so ein Menschheitstraum sozusagen. Die Frage ist nur weil die Basis größer und besser ist, die Simulation auch näher an einer Realität, wie wir sie zu erwarten haben. Wenn man solche Simulationen aufstellt, dann macht man eine Projektion in die Zukunft und will sehen, das ist dann so. Aber um da zu handeln oder sich jetzt schon dazu zu verhalten, macht man ja Politik und Maßnahmen heute. Das heißt, ein Bild, das man erst der Zukunft zuschreibt, versucht man heute zu bekämpfen. Das heißt, die Simulation bildet nicht nur eine Wirklichkeit ab, sie wird Wirklichkeit, aber nicht in der Zukunft, sondern heute schon.
Aber wo hätten denn solche Simulationen oder Prognosemöglichkeiten dennoch einen vielleicht gesellschaftlichen Nutzen?
Ich denke, je einfacher das Problem ist, das man hat, desto genauer kann man solche Simulationen oder Prognosen machen. Arbeitsmarkt, Wirtschaftsentwicklung, obwohl es ja schon kompliziert genug wird, Entwicklung von Sozialhilfe, Entwicklung von Bildungsabschlüssen, wenn man das mechanistisch fassen möchte. Also alles, was einfach ist und die Lösungen ein Entweder-Oder oder eine aufgeteilt auf vielleicht 4 Lösungen oder sowas sind. Eine Simulation, die wir wahrscheinlich alle haben wollen, ist, was passiert im Nahen Osten? Wie können wir das Problem lösen? Ein chaotisches System einer Region, verbunden mit vielen Faktoren und jetzt mal Simulation. Man könnte natürlich durchspielen, was wäre, wenn, aber man kann wahrscheinlich weniger durchspielen. Ich sage euch, was 2020 sein wird. Das könnten wir in den vergangenen 60 Jahren nicht tun, werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten 60 Jahren nicht tun können.
Es gibt ja allem Anschein nach eine große Sehnsucht nach Prognosen, nach diesem Blick in die Zukunft, und dementsprechend haben Simulationen ziemlich Konjunktur. Wenn die jetzt Erfolg haben, diese Simulationen, wir sind ja von Simulationen umstellt, wenn ich nur daran denke, wie die Wirtschaftsweisen das Wirtschaftswachstum prognostizieren, wie die Arbeitslosenzahlen prognostiziert werden und so weiter. Wenn diese Simulationen Erfolg haben, hat das nicht auch zur Konsequenz, dass Politik zunehmend Entscheidungen an Maschinen delegieren wird? Damit meine ich, dass man zunehmend quasi den Rat der Computer einholen wird, gib uns eine Prognose, dann wissen wir, wie wir handeln sollen?
Die Gefahr besteht. Und so wie Sie das schildern, sehe ich das sehr wohl. Und dann wäre es eine Gefahr für die Demokratie. Also schon das Abgeben von Entscheidungen des Parlaments in ständige Experten- und Enquete-Kommissionen ist ja schon eine Herabwürdigung der Entscheidungskraft des Parlaments und der einzelnen Menschen hin zu einem Expertenkreis, die sich dann auf vermeintliche Objektivität, vielleicht auch auf Computer verlassen. Und das finde ich schon problematisch. Also man müsste die Wechselwirkung zwischen den menschlichen Entscheidungen und den Verantwortung und den Maschinen dann klar definieren. Das wäre eine Frage für Philosophen, wie viel Verantwortung trägt eine kybernetische Maschine und welche Rolle spielt der Mensch in solchen Systemen, die aus intelligenten Computersystemen bestehen und aus den handelnden Menschen. Denn letztlich, ein Computer steht nicht vor Gericht, sondern letztlich steht ein Mensch dann vor Gericht.
Von der Uni Hamburg war das der Soziologe und Kulturwissenschaftler Nils Zurawski. Die Gefahr des Missbrauchs von Simulationen ist also immer gegeben, aber können Maschinen tatsächlich keinerlei Verantwortung tragen?
Ja, eine ziemlich abstrakte Frage für aber ein sehr wichtiges, wenn auch sehr abstraktes Thema, also eine Frage für Philosophen. Wenn Maschinen keine Verantwortung tragen können, wie können wir wenigstens den Missbrauch beispielsweise von rechnergestützten Prognosen verhindern?
Da mussten wir natürlich einen Philosophen befragen, und das ist Karl-Heinz Steinmüller, Physiker, Zukunftsforscher und eben aber auch Philosoph.
Also man kann Missbrauch nie vollständig ausscheiden. Man kann natürlich versuchen, in die Algorithmen etwas einzubauen, dass der Missbrauch weniger wahrscheinlich wird. Also beispielsweise, dass diese Systeme selbst für mehr Transparenz sorgen, indem sie mehr publizieren und auf eine meinetwegen auch anonymisierte Weise dann öffentlich machen. Hallo, ich werde jetzt für diesen und jenen Zweck benutzt. Also das wäre rein technisch vielleicht nicht völlig ausgeschlossen. Es ist letztlich dann eine Frage, wie man mit diesen Systemen umgeht, wie die politisch eingebettet werden, wie viel Transparenz sich insbesondere eine Gesellschaft dann leistet.
Wo liegen denn eigentlich die Grenzen dieser Methoden der Analyse und der daraus gefolgerten Prognose? Denn wenn wir mal in die Geschichte blicken, scheint es ja doch so zu sein, dass die Menschheit seit jeher das Bedürfnis hat, in die Zukunft zu sehen. Die Konsultation von Orakeln gehört so zum anthropologischen Standard. Ja. Ist es nicht so, dass wir hier nur einem Phänomen begegnen in einem etwas anderen Gewand, was sich den Gestus des Objektiven gibt aufgrund von großen Datenmengen, die verarbeitet werden. Aber in Wahrheit gibt es bei jeder Prognose eine mehr oder weniger fragwürdige Autorenschaft?
Ja, eine fragwürdige Autorenschaft und eine Restunsicherheit, die man nicht hinwegzaubern kann. Also wir führen Prognosen heutzutage lediglich auf dem Niveau der heutigen Technologien, gestützt auf sehr viel mehr Daten durch, aber Dinge, die wir nicht erfassen, zu denen wir keine Daten erheben, für die wir keine Modelle haben, die geschehen nach wie vor hinter unserem Rücken. Wir versuchen das in der Zukunftsforschung mit dem Begriff der Wildcards zu beschreiben, also mit überraschenden Störereignissen, die so wahrgenommenerweise eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit haben, bis sie dann doch passieren und dann massive Wirkungen auslösen. Also das haben wir in der Geschichte immer wieder gesehen, um nur die letzten Jahrzehnte zu nehmen. Wir haben es erlebt bei dem Zusammenbruch des Ostblocks. Wir haben das beim 11. September, den Terroranschlägen erlebt. Wir haben es bei den Finanzkrisen, jetzt bei der arabischen Rebellion und bei Fukushima erlebt. Also so sehr wir uns auch bemühen, wir haben immer ein eingeschränktes Profil, eine eingeschränkte Sicht. Und insofern werden immer Dinge passieren, die wir nicht auf unserem Radarschirm hatten.
Wie lässt sich das Irrationale und vielleicht auch das Emotionale eigentlich in solche Prognosen, in solche Simulationen integrieren? Denn beim ersten Anschein hat man ja das Gefühl, es geht eigentlich um eine Art der Quantifizierung. Man nimmt Daten und rechnet sie hoch in die Zukunft. Aber eben, wie Sie es gerade schon beschrieben haben, man sieht historisch, es kommt immer wieder zu ungeheuren irrationalen Ereignissen. Lassen die sich überhaupt einbauen oder sind das einfach nur offene Variablen dieser Gleichung?
Also ich habe überhaupt keine Bedenken, dass es gelingt, emotionales menschliches Verhalten, irrationales menschliches Verhalten rational in Formeln zu beschreiben. Es ist sogar so, dass Menschen, die sehr impulsiv und nach allgemeinem Gefühl sich irrational verhalten, die kann man eigentlich psychologisch sehr viel leichter erfassen als Menschen, die versuchen, sehr rational zu urteilen, unterschiedliche Gründe abzuwägen und einen langen Denkprozess haben, ehe sie zu einer Entscheidung kommen. Also Irrationalität steht nicht gegen Prognostizierbarkeit, aber die reine Komplexität steht dagegen, und es steht dagegen, dass der, der prognostiziert, stets auch Teil der Gesellschaft ist, über die er etwas aussagen will.
Viele Fragen bleiben also offen, trotz der mittlerweile gewaltigen Rechnerpower. Das Drehbuch der Zukunft, könnte man sagen, scheint noch nicht geschrieben zu sein, zumindest nicht mehr als erste Exposés von einigen Supercomputern. Die kompletten Gespräche, die Sie gerade gehört haben, wird es in den nächsten Tagen auch auf breitband.deradio.de geben.